Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Neophyten vom Segen der Einwanderer, unsere pflanzlichen Neubürger und was sie für unser Ökosystem bedeuten. Klare Kante, allein dieser Buchtitel weist Schlagworte auf, die deutlich die Migration feiern. Wir sprechen heute mit dem selbst sogenannten Extrembotaniker, Exkursionsführer und Bestsellerautor Jürgen Feder über Neophyten. Er nimmt uns fast immer Berührungsängste, schult unser Auge zum genauen Hinsehen und bereitet ein ungeahntes Tableau an zugewanderten Pflanzen auf, die mittlerweile aus unseren Landschaften nicht mehr wegzudenken sind. Und das mit Sinn. Deutschland wäre um 400 Arten ärmer, würden sie hier nicht Fuß fassen. Sie sind erfolgreiche Pflanzen-Startups, wie Jürgen Feder sie nennt. Neophyten erobern in Windeseile ganze Kontinente, gemessen an den Zeiträumen der Evolution. Und für viele sind sie scheinbar die größte Bedrohung unserer heimischen Natur. Du erfährst bei Kraut im Ohr, was ihr Erfolgsmodell ist und wie sie uns bereichern und vor allem, wie viel Spaß die Spurensuche nach ihnen macht.
Du möchtest dir und deinen Lieben ein außergewöhnliches Geschenk machen? Dann ist unser Buch Krautstrauß genau das Richtige. Es blättert dir auf 220 Seiten ein wildes Universum auf, das du sofort mit allen Sinnen erfassen und erleben kannst. Wir porträtieren 12 Wildpflanzen auf spielerische Weise, stellen dir vor, was du mit ihnen machen kannst und erzählen dir ihre Geschichten. Ungewöhnlich ist auch die aufwendige Gestaltung mit ausdrucksstarken Illustrationen und Mitmachseiten. Lass dich von unserem Krautstrauß beschenken. Damit entdeckst du Seite für Seite Erzählfreude, simple Rezepte und neue Anregungen für mehr Naturerlebnisse vor deiner Nase. Einfach online bestellen über den Link in den Shownotes. Und schon wird dein Alltag ein wenig wilder.
Also ich bin Jürgen Feder, ich bin 64 Jahre alt. Ich beschäftige mich seit 50 Jahren, doch kann man sagen, mit Pflanzen. Und zwar zuerst natürlich im Garten, aber dann irgendwann natürlich auch was außerhalb der Gärten wächst. Also in meinem Wohnumfeld, als wenn ich zum Fußball gefahren bin mit dem Fahrrad oder wenn ich mit meinen Eltern Spaziergänge gemacht habe, haben wir uns also schon immer auf den Wanderungen Pflanzen angeguckt. Ich bin ein bisschen vorbelastet. Mein Vater ist Gartenbauingenieur gewesen der Stadt Bielefeld und kannte also sehr, sehr viele Pflanzenarten aus dem Katalog, was er anpflanzen konnte. Aber er kannte sich auch mit Wildpflanzen ganz gut aus. Der kommt aus Schlesien. Die haben da Pilze gesammelt früher und Beeren. Und also die Blaubeere war für mich wirklich eine Art, die kannte ich also mit 5 schon und die haben auch gegessen. Und ich habe immer gedacht, ich mache irgendwas mit draußen. Ich habe dann auch eine Landschaftsgärtner-Ausbildung gemacht. Ich habe Landespflege studiert in Hannover. Das ist also ein Fach, das ist zwar Biologie, aber der Biologe sagt, das ist die Sumpfdotterblume, das ist die Eiche, das ist die Erle und geht dann irgendwie weiter. Der Landespfleger will die Landschaft formen. Mhm. Ja, der will also entwickeln, der will erhalten. Was macht man, wenn es zu wenig Orchideen gibt oder wenn eine Feuchtwiese wieder bewässert werden soll oder ein Moor wieder vernässt werden soll? Das macht ein Landespfleger. Wie viele Tiere müssen auf einer Weide stehen, um welche Kräuter dann zu fördern oder auch nicht zu fördern? Wie viel Gewicht muss da sein? Wie lange muss das sein? Und so weiter. Das macht ein Landespfleger. Und dann habe ich auch selbstständig gearbeitet, 12 Jahre in dem Beruf, als Gutachter vor allem, aber auch als Pflanzenkartierer. Mhm. Für das Landesamt für Ökologie in Niedersachsen, das war damals in Hannover, dann zwischen den Niedersachsen, dann wieder in Hannover. Und dann bin ich auch von Hannover nach Bremen gezogen. Und irgendwie war ich dann freischaffender Künstler sozusagen und habe Eingriffsregelungen zum Beispiel gemacht, was weiß ich, Autobahnerweiterung oder Eisenbahnerweiterung oder auch Flurbereinigung begleitet oder auch, Dorferneuerung. Und irgendwann habe ich aber gar keine Aufträge mehr gekriegt, weil ich so viel wusste. Wirklich, weil ich so kritisch war. Ich habe zu viel gesehen. Wir waren praktisch, oder ich war praktisch der Bauleitplanung dauernd irgendwie im Wege, weil ich da was gesehen hatte und den Radweg dürfte man doch nicht verschwenken, weil das und das da wächst und oder müsste man verschwenken. Und wenn man einen Radweg dreimal über die Straße jagt und in eine andere Richtung nochmal, und dann haben die irgendwann gesagt, also der ist so kompliziert, der weiß so viel, dann haben die mich im November losgeschickt oder irgendwie im Oktober zur unfassenden Jahreszeit. Trotzdem habe ich noch genug gesehen, ne? Und dann bin ich wieder Gärtner gewesen, ungefähr 7 oder 8 Jahre. Und dann hat mich das Fernsehen entdeckt.
Schön.
Das ist ungefähr jetzt ja 12 Jahre
Ja.
her, und seitdem bin ich wieder selbstständig und mache aber eher Führungen, gebe Exkursionen, halte Vorträge und habe auch ein paar Bücher geschrieben.
Genau, das verlinken wir natürlich auch. Und über eines dieser Bücher möchten wir heute genauer sprechen, nämlich über das wunderbare Buch mit einem sehr klaren Titel: Neophyten vom Segen der Einwanderer, Pflanzen der Zukunft, unsere pflanzlichen Neubürger und was sie für unser Ökosystem bedeuten. Da steckt jede Menge drin. Und vielleicht nähern wir uns doch diesem doch sehr intensiven Titel, sag ich mal, gerade in diesen Zeiten. Und du kannst ein bisschen was dazu sagen. Also was sind denn eigentlich Neophyten?
Also das Spannende sind ja, also man kennt ja die Baumarten, man kennt die Arten der Wiesen, man kennt, wenn man in die Heide fährt, Lüneburger Heide, die kannte ich als Kind schon, dann weiß man, dass das Heidekraut da ist. Also es gibt diese sogenannten indigenen Arten, das sind die Arten, die schon immer da waren in unserer Urlandschaft, sagen wir mal jetzt schon vor 10.000 Jahren oder 5.000 Jahren, als es hier in Mitteleuropa überwiegend noch bewaldet war. Dann gibt es als zweite Säule die sogenannten Alteinwanderer. Das sind alles Arten, die es nicht ursprünglich gegeben hat, aber auch schon vor 1500 bei uns zugewandert sind. Zum Beispiel ganz, ganz viele Arten der Äcker. Der Ackerbau ist ja irgendwann erstmal entstanden, sagen wir mal 6000 vor Christus. Und da konnte es ja bestimmte Arten gar nicht geben, wie zum Beispiel die Kornblume, weil der fehlte das Licht und der fehlte auch die Bodenbearbeitung bei uns. Mit der Sesshaftwerdung des Menschen sind erst diese Alteinwanderer gekommen. Da sagen wir bis 1500, deswegen, weil mit der Entdeckung Amerikas gab es nochmal einen weiteren Schub, wo dann tatsächlich wirklich Arten aus anderen Kontinenten oder auch aus dem Mittelmeergebiet verstärkt dann zu uns kam. Ja, die Menschheit nahm zu, ja, die Städte wuchsen, und es gibt vor allen Dingen auch in Städten, und ich bin immer Städter gewesen in meinem Leben, ob das Flensburg war, Hannover, Bielefeld, Bremen oder jetzt hier auch in der Nähe von Berlin, gut, das ist der kleinste Ort, aber ich bin immer Städter gewesen, und da bin ich natürlich immer auch mit Neubürgern oder mit Pflanzen, die neu da sind, in Kontakt gekommen. Das hat mich immer begeistert, weil das ist so wie so ein Entdecker. Ja, wer sieht, welche Art zuerst in Niedersachsen oder in Bremen oder in Norddeutschland, wenn man was aus Süddeutschland schon gehört hat, denkt man, Mensch, da könnte doch die und die Art, ich sage jetzt mal zum Beispiel das kleinfrüchtige Weidenröschen, wenn man das in Stuttgart gefunden hat und dann wächst es in Frankfurt auf dem Bahnhof, ist es vielleicht irgendwann mal in Bremen auf dem Bahnhof. Und siehe da, ich finde es dann auf dem Bahnhof auch als erster hier fast in Norddeutschland, fernab eines geschlossenen Areals, würde ich mal sagen, sondern wirklich 300 Kilometer von dem bekannten Wuchsort, der weiter südlich lag. Sowas ist also immer sehr spannend, und ich bin auch einer, der das immer gerne verbellt, der also sagt, ich schreibe auch was darüber. Ja, wer, wo, wann, was zuerst gesehen hat. Ich beschreibe den Wuchsort, ich beschreibe die Menge, ich beschreibe die Herkunft und habe da ganz, ganz viele kleine und größere Aufsätze geschrieben. Und deswegen sind für mich so die Neophyten, sage ich mal immer, so das Salz in der Suppe.
Genau, und das klingt jetzt auch erstmal nach so einem Jagdfieber,
Ja,
damit irgendwie
das ist
auch geweckt
richtig.
ist, ne? Ich habe mich gefragt, welcher Neophyt zu deiner Persönlichkeit am besten passt. Und die haben alle so wunderschöne Namen, wie zum Beispiel das sparrige Gummikraut.
Ja.
Wie sähe dein Leben aus, wenn du ein sparriges Gummikraut wärst?
Also das Sparrigummikraut, das klebt, das hat so eine milchige Substanz an den Blüten, an den Knospen, dadurch schützt sie sich auch vor der Sonne. Dann sieht es eigentlich aus, wenn die Art aufgeblüht ist, wie so ein Sonnenblümchen. Also es ist einfach eine niedliche, nette, hübsche Pflanze, die auch nicht verdrängt ist, sondern die wirklich an den Stellen, wo sie wächst, das Hauptareal liegt wirklich in Sachsen-Anhalt und im Norden Thürings. Das ist eine kleine, niedliche Pflanze, die mich einfach anspricht, weil sie schön aussieht. Und
Wunderbar.
ich bin für die schönen Dinge. Und bei den Neophyten, die sind ja, haben ja zum Teil einen schlechten Ruf, weil es wirklich auch 10, 20, sage ich mal,
Na komm.
Wüstlinge gibt. Und das sind eben, die meisten sind klein und niedlich. Eine meiner Lieblingsneophyten ist auch wirklich diese Kamille ohne Blütenblätter, die strahllose Kamille. Also da mache ich, glaube ich, jedes Jahr 100 Fotos.
Also mich hat überrascht, wie viele hier auch in dem Buch genannt werden und wie du auch sagst, welche Verbreitungsstrategien die auch haben. Also erst sind sie vielleicht nur im Süden und dann guckt man, ob sie vielleicht im Norden heimisch sind. Aber haben die besondere, weil sie ja auch sehr invasiv teilweise sind, haben die besondere Verbreitungsstrategien, die
Auf jeden Fall.
ja.
Also die Neophyten sind oft unseren Arten überlegen, weil sie aus Gegenden kommen, wo die Bedingungen, sagen wir mal, nicht so optimal sind wie bei uns. Wir haben also in Mitteleuropa ein Klima, das ist regelmäßig, es gibt regelmäßig Niederschläge, ja, übers Jahr verteilt. Wir haben über die Tage oder Jahresverlaufe ungefähr etwas gleichmäßige Temperaturen. Wir haben keine Spitzen von minus 40 Grad und plus 50 Grad. Das hat man vielleicht manchmal in der Stadt oder im Osten, dass man auch mal minus 20 Grad hat. Aber insgesamt haben wir in Mitteleuropa ein etwas atlantisches, gleichmäßiges Klima. Und die Neophyten kommen aus Gegenden, wo es viel, viel widriger ist. Und dann sind eben die Arten in der Lage, sehr viele Samen zu machen. Sie kommen mit hoher Nährstofffracht zurecht. Sie blühen sehr lange. Sie Samen in Windverbreitung. Sie können weit fliegen und sie sind trittresistent. Sie kann man einarbeiten. Die Samen haben eine lange Keimfähigkeit. Und so kommen diese Arten vorwärts. Oft ist es sogar im Bund sogar so, dass sie drei, vier Sachen gleichzeitig gut können. Und dann sind unsere Arten manchmal, gerade jetzt auch durch den Klimawandel, der in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren kann man sogar sagen, nochmal ganz stark zugenommen hat und verstärkt hat die Entwicklung. Zum Beispiel in Bremen kann man sagen, Berlin weiß ich jetzt gar nicht so, aber in Bremen kann man sagen, die Niederschläge sind ungefähr genauso noch wie vor 100 Jahren, aber die Verteilung ist anders geworden. Das heißt, wir kommen immer näher auch zu einem sogenannten mediterranen Klima fast. Bremen hat sowieso schon von Natur aus weniger Niederschläge als Rom, weil Rom zwischen Oktober und April oder März so viele Niederschläge kriegt, ja, die der Boden gar nicht aufnehmen kann, die die Pflanzen auch gar nicht aufnehmen, weil die dann auch gar nicht da sind. Und dann haben die eben 4, 5 Monate fast gar keinen Regen mehr. Und als Bremer oder als Hannoveraner kann ich sagen, dass die Sommer trockener und heißer und länger geworden sind. Und diese Spitzen und diese Verlängerung der Vegetationszeit auch, die fällt vielen Neophyten gut auf die Füße und dann reagieren die auch.
Kann man denn sagen, ob es eine Art Top 5 gibt, also die häufigsten sind, oder ist das Quatsch
Ja,
überhaupt?
also ganz häufig ist zum Beispiel das kanadische Berufkraut.
Ja.
Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, im Garten, im Pflaster, die Rosetten kann man das Ganze überaus sehen. Wer da die Art nicht so mag, die wird also hüfthoch bis sogar noch höher, hat ganz, ganz viele kleine grau-weiße Blütchen. Und das ist eine Art, die man wirklich überall sieht, nicht nur auf den Äckern oder auf Brachfeldern oder auf Bahngelände, sondern die ist wirklich ganz weit verbreitet. Und in Brandenburg jetzt hier auf den sandigen Böden, die Art mag gerne eher noch Sand als Lehm. Aber es gibt auch andere Berufkräuter im Oberrheintal, schon wieder neu, ein argentinisches Berufkraut. Also das Tolle ist, dass es alles dynamisch ist und dass man, wenn man sich auf 5 Arten gerade eingeschossen hat, und das sieht man schon, die sechste, die siebte, die achte in bestimmten Gegenden, Weinbaugebiete sind ja auch klimabegünstigt, deswegen ist ja auch der Wein. Und da hat man eben, oder in Städten, auch in Großstädten, auf Bahnhöfen noch mal ganz, oder an Straßenrändern, hat man ganz viel gehäuft, diese Neophyten. Naja, und diese strahlenlose Kamille ist auch sonst eine ganz, ganz häufige Art. Und man denkt, diese Arten sind neu, aber es sind einheimisch, aber sie sind neu, weil sie so häufig auch sind. Oder hier im Osten die Graukresse. Also unglaublich, je näher man zur polnischen Grenze kommt, die kommt ja aus Polen und Russland, ist die Art also wirklich allgemein verbreitet und bildet hier schon eine wichtige Wiesenpflanze im Sommer und im Herbst.
Genau, also die integrieren sich dann in unsere Ökosysteme und du schreibst, Deutschland wäre um 400 Arten ärmer, wenn die hier nicht leben würden. Und demnach auch dieser Titel vom Segen der Einwanderer. Kannst du
Ja.
da ein bisschen was zu sagen?
Also es sind 400 Arten, die ich da nenne, wahrscheinlich sind es sogar etwas mehr. Das sind die eingebürgerten Arten.
Ja.
Das sind die Arten, die tatsächlich von alleine und ohne uns jetzt Menschen hier auch bleiben würden. Wir haben deutlich mehr Neophyten, zum Beispiel die Sonnenblume oder die Ringelblume. Das sind Arten oder selbst die Petunie, die ich mal in Emden gefunden habe, an einem Einkaufszentrum. Da waren also Dutzende von Pflanzen der Petunie. Die muss irgendwie aus dem Balkonkasten gefallen sein oder irgendwie muss da mal ein Markt gewesen sein. Da waren also Dutzende Pflanzen in Pflasterritzen. Das sind unbeständige Neophyten. Also in meinem Buch habe ich nur Neophyten verwendet, die wirklich in ganz Deutschland neu sind und die auch eingebürgert sind. Ja, wir haben zum Beispiel in Bremen auch viele Neophyten, aber die sind zum Beispiel zum Teil erst aus Süddeutschland eingekommen und sind da heimisch. Zum Beispiel das Schneeglöckchen. Das Schneeglöckchen ist in Bayern, im Osten Bayerns, eine heimische Art. In allen anderen 15 Bundesländern ist es Neophyt.
Ach.
Ne? Also wir haben noch mal eine Regionalisierung der Roten Liste oder der Neophyten insgesamt, wo wir sagen, für Niedersachsen haben wir die und die Anzahl. Es muss aber nicht die gleiche Anzahl sein wie für ganz Deutschland, denn in Bayern und Baden-Württemberg gab es die Arten schon eher. Mhm. Oder sind da sogar heimisch. Mhm. Oder es sind sogar Alteinwanderer. Es gibt in Schleswig-Holstein Neophyten, zum Beispiel das kleine Immergrün. Das ist in Baden-Württemberg ein Alteinwanderer, nämlich schon mit den Römern zu uns nach Deutschland gekommen. Diese Art darf ich nicht mit aufnehmen, weil wir wollen ja wir sprechen von den echten Neophyten ab 1500 mit der Entdeckung Amerikas, haben wir einen Cut gesetzt und alles, was danach erst gekommen ist, das sind die echten Neophyten, das andere sind die Archäophyten.
Mhm.
Ja, und dann ist es natürlich toll, dass man sieht, aha, man hat in Frankfurt das oder in Hessen hat man das und dann hat man in Nordrhein-Westfalen das. Das sind so die Einflugschneisen oder auch aus dem Osten. Vieles kommt aus dem Osten, vieles kommt aus dem Südosten, vieles kommt aus dem Süden. Aus Westen kommt viel weniger. Und dann merkt man allmählich, wie die Arten allmählich sich auf einen zubewegen.
Mhm.
Ja, und das ist spannend. Und wie schnell geht das? Wie viele Arten sind das? Und wo vor allen Dingen kommen die vor?
Genau, aber medial denkt man, es gibt irgendwie nur fünf, nämlich das Springkraut und den Knöterich und die Ambrosia, ja. Und die muss man dämonisieren. Und das ist ein bisschen dieses mediale Bild von Neophyten.
Ja, weil die Leute nichts kennen. Ich sage immer, die Leute kennen nichts. Ja, das sind natürlich auch große Arten, die auffallen. Die Goldrute ist gelb, die kann man vom fahrenden Zug aus erkennen. Das ist eine Art der Linienbiotope entlang der Straßengräben und Flüsse und so weiter. Die fallen auf. Und die vielen, vielen anderen, ja, die eigentlich auch Lückenbüßer sind, zum Beispiel diese strahlenlose Kamille, die fällt gar keinem auf. Und wenn sie einem auffallen, dann sagen, ja, kenne ich. Aber dass das keine heimische Art ist, das wissen sie dann auch nicht. Ne?
Mhm.
Und dann schreiben 3, 4 Leute irgendwo im Netz was, das sind die Bösewichte und da müssen wir ran. Und so entsteht dann ein relativ negatives Bild für alle Neophyten, obwohl es vielleicht 10 sind.
Mhm, genau, ja. Aber es gibt tatsächlich ein paar Bösewichter, vor denen wir uns dann auch tatsächlich in Acht nehmen sollten. Oder wie siehst du das mit diesen Berührungsängsten?
Also zum Beispiel die Robinie. Das ist jetzt auch nicht ein Baum, das ist oder Scheinakazie. Die ist hier im Osten ganz, ganz weit verbreitet. Mhm. Man hat sie früher gepflanzt, weil sie die trockenen Böden festhält und besiedelt und vor allen Dingen auch mit ihr, das ist ein Schmetterlingsblütler, der kann also in seinen Wurzeln, praktisch mit den Wurzeln, kann der also Stickstoff aus der Luft in bodenbürtigen Stickstoff umwandeln und dadurch den Boden verbessern. Ja, das ist jetzt nicht mein Lieblingsbaum, aber ich sage jetzt, ist er nur mal da, er ist trockenresistent, er blüht ganz toll, er duftet, man kann Akazienhonig machen und zur Blütezeit sieht er auch schön aus und ich finde das Blatt auch ganz niedlich, dieses Gefiederblatt, unpaarig gefiedert. Man kann ja zu dieser Art stehen, wie man will. Der Mensch hat die Fehler gemacht früher, dass man wirklich alles genommen hat, was nicht nied- und nagelfest ist, um irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen. Und sei es nur, dass man hier im Osten Sandböden oder Abbaugebiete, Braunkohle und so weiter, hat man dann praktisch damit aufgeforstet oder die Wälder auch damit bestückt, weil man gedacht hat, wenn der Sommer schon zu heiß ist, die Robinie hält es wenigstens aus und kann ein Forstbaum sein. Ohne genau zu wissen, dass die Art eben wirklich auch Wurzelbrut macht und sich stark zu stark ausbreitet. Mhm. Also die Pflanze ist nicht schuld, sondern der Mensch ist schuld, weil er irgendwie viele Sachen nicht beachtet. Und ich finde, die Biologie oder auch die Pflanzenkunde, die Botanik, da tummeln sich ganz, ganz viele, die meinen, sie hätten Ahnung davon, ja, weil sie 3 Arten auf dem Kleingarten kennen oder auf dem Markt gesehen haben. Dabei ist das ein hochkomplexes Thema und von Spielern und Gegenspielern. Und ein paar sind eben besonders gut. Die Robinie wäre niemals aus Nordamerika zu uns gekommen, ohne irgendwas. Und die ist mit dem Schiff, die ist absichtlich hierher gebracht worden.
Ja, genau,
man hatte Dollarzeichen im Gesicht und hat gedacht, damit machen wir ein großes Geschäft, da können wir richtig, nehmen wir richtig Plantagen an. Und die Samen, ja, die fliegen weit, die sind relativ leicht. Und die Hülsen, die sind dann, und dann hat man gar nicht beachtet, dass sie unglaublich auch Jungwuchs macht. Die macht nicht nur Wurzelbrut, sondern macht auch Jungwuchs über Samen. Und wächst auf den trockenen Böden. Und wenn das Klima wärmer wird, wenn die Sommer immer länger werden, wenn die Temperaturen Richtung 40, 50 Grad steigen in der Sonne, dann fühlt die sich natürlich optimal hier auch bei uns wohl.
Hm. Ähnliche Geschichte beim japanischen Knöterich. Ne? Ich glaube, das war so eine Parkgeschichte. Den fand jemand schön. Und dann
das war eine Angeberpflanze. Man wollte mit dieser Art angeben nach dem Motto, guck mal an, die kommt von 0 auf 4 Meter. Ja, oder diese Herkulesstaude, dieser Riesenbärenklau, mein Vater, ja. Ich erzähle immer gerne was aus meiner Familie. Mein Vater hatte die mehrere Pflanzen bei uns im Garten. Wir hatten einen ganz, ganz kleinen Atrium im Innenhofgarten. Und er hatte an mehreren Stellen diesen Riesenbärenklau. Und da hat er immer die Dolden abgeschnitten und damit in unserem Esszimmer die Wand bepflastert. Da kam also jedes Jahr 4, 5 Leute. Der ganze Raum war voll davon in den 60er Jahren. Mein Vater hatte da nie was, hatte nie einen Ausschlag. Man hat darüber gar nicht diskutiert. Die war relativ häufig. Man hat die angepflanzt, die Imker haben die hergeholt als Bienennahrungspflanze. Und plötzlich war die Art überall innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Heute hat er natürlich längst, ist jetzt vor kurzem gestorben, aber er hat natürlich längst diese Pflanze aus dem Garten natürlich auch rausgenommen, weil die wucherte natürlich auch. Und meine Mutter hat gesagt, Mensch, das Ding wächst ja schon im Rasen. Oder es wächst auch außerhalb des Atriums, außerhalb der Mauer. Und da mussten wir einschreiten. Ne? Aber woanders passiert das nicht. In Bremen erinnere ich mich an einem Autobahnabschnitt näher der Mülldeponie. Da waren vor 20 Jahren 5, 6 Pflanzen von diesen. Da habe ich der Autobahnmeisterei Bescheid gesagt, ihr müsst da mal was tun. Da steht der Riesenbärenklau. Da ist nie was geschehen und heute stehen da über 1000. Ne? Der Fahrtwind, der Regen. Ja, die Fahrzeuge bringen es hin und her. Und so ist der Samen praktisch an dieser Stelle, an diesem Autobahnabschnitt, jetzt über mehrere Kilometer verteilt. Und man wird die Art dann nie wieder wegkriegen. Ne?
Aber da ist dann wirklich, wie gehst du dann um, wenn Menschen dann so völlig hysterisch reagieren mit Schutzanzügen und wie auch immer?
Ich bleibe gelassen. Also ich habe die Art zum Beispiel im Bremer Botanischen Garten jahrelang abgesenzt mit freiem Oberkörper. Ja, also. Gut, das war vielleicht vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, man hätte es nicht, vielleicht heute würde man das nicht mehr machen. Vielleicht kann ich es auch gar nicht mehr so gut vertragen, jedenfalls ich hatte nie was. Ja, es gibt Verträglichkeiten und Unverträglichkeiten. Ich sage mal, Leute, wenn ihr eine blasse Haut habt, ja, mit Sommersprossen und so weiter, hütet euch eher vor dieser Pflanze. Es muss aber das Sonnenlicht noch dazu kommen, der Saft muss auf der Haut sein. Ja, es kommen ein paar Faktoren zusammen, aber natürlich muss man immer vorsichtig sein. Bei bestimmten Arten, aber das gilt ja für die Pilzsammler, das gilt ja für die Kräutersammler auch. Viele Arten muss man muss eigentlich nur gut was kennen, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, und ansonsten sage ich immer, da wo der Bärenklau steht zum Beispiel, man hat davon 10 Pflanzen am Bach. Es das heißt immer, Feder ist für die Neophyten, der lässt die überall wachsen. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, wenn ich einzelne Pflanzen sehe, dann reiße ich die auch raus. Ja, ich habe sogar einen Selbstversuch mal gemacht bei mir in einem Stadtteil von Bremen. Da habe ich den jahrelang versucht, aus einer Rabatte rauszukriegen, diesen Riesenbärenklau, habe den ausgebuddelt. Nach 7 Jahren kam immer noch Jungwuchs. Und dann ist aus der Rabatte ein Rasen geworden. Die Stadtgärtnerin hat den Rasen vergrößert. Und dann wuchsen die Rosetten im Rasen. Selbst durch das Mähen ist die Art nicht weggegangen, obwohl die einjährig ist. Völlig verrückt, es waren immer noch Rosetten da. Und dann bin ich weggezogen und dann später bin ich nochmal hin. Es waren immer noch Einzelpflanzen im Rasen. In der Rabatte nicht mehr, aber im Rasen. Und so ist das. Die Arten sind so stark, gerade beim Bärenklau, das ist ein super Beispiel. Wenn man den mal mäht und abkappt und dann lässt man ihn noch 3 Wochen wachsen, dann wächst der noch einen halben Meter und kommt doch nochmal zur Blüte.
Aber ist das nicht genau auch dieses Spannende und
Ja,
Faszinierende, weil
das
die
ist das
eben
Spannende.
so
Ich
krass
habe ja einen
sind?
ganz anderen Bezug zu Pflanzen. Für mich sind ja Pflanzen überhaupt nicht böse.
Nee,
Keine
nee.
einzige Art ist richtig böse. Und es gibt Arten, die sind etwas unangenehm. Ich gehe auch nicht gerne mit freiem Oberkörper oder mit nackten Beinen durch Brennnesseln. Ja, aber manchmal muss ich da durch. Dann brauche ich einen kurzen Weg. Dann gehe ich zum Graben oder zu einem Teich. Da kann ich einen großen Umweg machen oder ich kann direkt durchgehen. Dann gehe ich auch mal direkt durch. Ja, und nehme die Schmerzen in Kauf oder das Jucken. Aber im Grunde sind alle Pflanzen, bin ich mit befreundet. Und diese Neophyten oder gerade auch diese, das ist faszinierend, dass der wirklich in einem Viertelmeter Höhe noch eine kleine Dolde macht und die Dolde reift noch. Ja, hat er wahrscheinlich die ganze Zeit nicht einmal aussamen dürfen, aber er steht im Oktober, steht er da mit Blüte und fruchtet. Und dann reichen da vielleicht 10 Samen und er steht im nächsten Jahr wieder. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich sage, die sind auch unverwüstlich. Ich bin auch einer, der relativ spät aufgibt. Ich bin zäh und das sind die auch.
Genau, und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein kleines Zeichen, dass wir vielleicht jetzt auch genau solche Pflanzen brauchen um uns herum, ne? Weil sich
Ja.
eben die Welt so unfassbar ändert. Und ich glaube, sie passen jetzt auch zu uns und passen sich mit uns vielleicht neu an.
Und dieser Bärenklau zum Beispiel, der passt sich nicht nur an. Früher wurden die Neophyten noch vor 20 Jahren von bekannten Leuten gesagt, ach, Neophyten, da gehen die Tiere nicht ran. Das ist alles wertlos, ja. Man muss den Pflanzen auch mal Zeit geben und vor allem auch den Tieren die Zeit geben, diese Arten auch anzunehmen, ja. Also der Wiesenbärenklau, die kleine Schwester vom Riesenbärenklau, ist auch ein Insektenmagnet, ein Käfermagnet und der Riesenbärenklau ist es auch. Ja, da sitzen die Falter drauf oder der Knöterich zum Beispiel. Ich erinnere mich jetzt hier gar nicht weit weg, wo ich hier wohne. Der Ort hieß Forst, da war ich, habe ich mal eine Exkursion gegeben. Das war schon Anfang Oktober, es war eine ganz, ganz kalte Nacht. Aber am Tag waren es wieder 10, 15 Grad. Und da war diese ganzen Knöterich waren voll von Admiralen, von Tagpfauenauge, von Bienen. Unglaublich.
Das heißt also, diese Ökosysteme stimmen sich halt auch ab auf die Neophyten.
Die Tiere und die Pflanzen in gegenseitigem Verständnis sozusagen brauchen auch Zeit und nehmen sich dann aber doch auch an. Ne? Und wenn man mal genau guckt, Anfang Oktober gerade, bin ich noch viel unterwegs. Dann beginnt die Pilzzeit, dann bin ich natürlich auch viel im Wald, aber auf den Wegen dann, ich sehe fast nur noch Neophyten blühen. Ja, die Vegetationszeit verändert sich, verlängert sich und viele, viele Arten, selbst Mitte November, ich könnte heute locker überall in Deutschland noch Mitte November Exkursionen, Pflanzexkursionen geben.
Was wäre denn, wenn unsere Landschaften leergefegt wären von, also wenn es die Neophyten nicht mehr gäbe?
Wenn es die Neophyten nicht gäbe, wäre es eine Artenverarmung auch. Es gibt auch Neophyten, die für sich auch für eine Artenverarmung sorgen. Zum Beispiel, wenn die Robinie überall steht, bleibt im Unterwuchs oft ja nur noch Brombeere oder Himbeere oder Schöllkraut übrig. Krautarten, die sehr, sehr häufig sind. Aber insgesamt bereichern diese Arten uns. Und wenn es die Leute nicht sehen, der Wissenschaftler sieht es, die Gesamtartenzahl hält sich, wird sogar mehr. Wir haben mehr Arten, die dazukommen, als die wirklich aussterben. Das muss man sehen. Das ist lokal natürlich ganz unterschiedlich. Durch den Klimawandel nehmen natürlich die Wiesenarten ab. Und die Qualität der Wiesenarten, die abgenommen hat, ist natürlich wesentlich höher als die drei, vier Arten, die dann vielleicht in diese Wiese einwandern. Ja, es gibt schon Verschiebungen. Aber wenn man mal Kassensturz macht, das mache ich eben immer, für eine Stadt, für einen Landkreis, für ein Bundesland und so weiter, ja, für eine bestimmte Region, die man messischblattmäßig rasterartig abtrennen kann, werden die Artenzahlen nehmen zu. Ne? Und natürlich ist die Goldrute nicht überall gerne gesehen, aber der Mensch ist selber schuld. Er hat sie oft auch als, erstmal sind sie gekauft worden als Zierpflanze und man hat sie dann in die Landschaft rausgeschmissen, weil sie wuchern. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Arten am Bahndamm, wie oft sehe ich hier Gartenabfälle irgendwo? An jedem Waldecke hat jemand irgendwas hingeworfen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn diese Arten, es sind nicht viele, aber immer mal wieder, dann da Fuß fassen. Und dann weiter wandern.
Aber wir als Kräuterbegeisterte können ja auch vielleicht was mit diesen Pflanzen machen. Und jetzt gibt es, also ne, wir könnten zum Beispiel mit der Goldrute einen tollen Tee machen und der
Ja,
ist
zum
gut gegen die
Beispiel.
Niere.
Ja,
Wenn, und das
ja.
habe ich jetzt böse gelernt, ich dachte immer, ja gut, da steht eine Karde und dann hilft die mir vielleicht gegen Borrelien. Aber du zeigst auf, das muss nicht immer die halbkräftige Karde sein. Es gibt nämlich auch zum Beispiel die schlitzblättrige Karde.
Ja.
Es gibt also tatsächlich viel mehr Arten, als ich in meinem naiven Kleinhirn überhaupt unterscheiden kann. Und da fand ich das so hilfreich, mal in dein Buch zu gucken und diese unfassbare Artenvielfalt
Ja, also zum Beispiel
aufzudecken.
heute habe ich was ins Netz gestellt. Ich habe was über die Mistel geschrieben.
Ja.
Ja, für viele kennt man ja diese grünen Kugeln,
Ja.
die zwei Drittel von Deutschland, die häufig zu sehen, diese Kugeln. Die Leute denken, es gibt nur diese eine Art, das ist die Laubholzmistel. Es gibt aber noch zwei weitere, eine, die nur auf Kiefer wächst und eine, die nur auf Tanne wächst. Und dann habe ich gesehen in meinem schlauen Buch, es gibt nicht nur drei Arten in Deutschland, es gibt 65 Mistelarten weltweit.
Krass.
Da bin ich fast außer mich. Ich denke mir, 65, also 62 kenne ich gar nicht. Ja, und ich war auch schon in Italien, ich war auch schon in Frankreich und ich war schon auf Mallorca und was weiß ich, wo ich schon mal war. Nicht der große Reisefanatiker, aber schon immer geguckt. Ich habe nie irgendwo noch mal eine Mistel gesehen, die auf anderen Bäumen dann auch wachsen muss. Das wird dann keine Art mehr sein, die auf Kiefern wächst, auf Tanne. Aber ich habe bisher keine andere gesehen. Oder die Liebesgräser. Es gibt ungefähr 15 Liebesgrasarten in Deutschland, die sind alle neu. Es gibt nicht ein einheimisches. Aber es gibt noch 300 weitere. Also wenn ich jetzt sage, ich wäre jetzt in Oberwolda und würde mich da einnischen und würde da 20 Jahre leben, dann kenne ich wahrscheinlich plötzlich 30, 40 Liebesgrasarten noch dazu. Ja, weil viele in Savannen und in Steppen wachsen. Das sind besonders trockenheitsliebende und sonnenliebende Arten. Wir haben ein paar davon. Davon sind zwei relativ dominant. Und eine Art habe ich sogar für Deutschland als erstes entdeckt. Eine Art, die aus Holland gekommen ist, das vielgestaltige oder mehrachsige Liebesgras, Multicaulis heißt das. Die Art habe ich zum ersten Mal im Emsland gefunden. Und das sind so Arten, die man gar nicht richtig wahrnimmt, die vielleicht auch nicht so einen Nutzen haben, aber es ist eine weitere Art.
Ja, aber genau, wir Kräuterfrauen haben ja vielleicht nicht dieses unfassbare Detailwissen in Sachen Botanik. Dann stehen wir vor einer Karde, machen daraus eine Tinktur und am Ende ist es gar nicht die richtige Karde. Was mache ich
Wahrscheinlich
dann?
können alle Karten was. Ja,
Okay.
und die eine Karte hat die größten Köpfe, das ist die Weberkarte. Damit hat man früher tatsächlich kardiert, da kommt der Name her, da hat man Wolle aufgewickelt und fein gemacht. Und andere Karden haben vielleicht was anderes. Die schlitzblättrige Karde, ich bin jetzt kein Mediziner, ich prüfe auch nicht alles, ob das jetzt stimmt. Dabei habe ich selbst Borreliose mal gehabt. Aber natürlich liest man die wilde Karde oder eine schlitzblättrige, die kann auch was. Und so müssen wir uns allen Arten eigentlich zuwenden. Wir müssen eine positive Grundeinstellung haben und müssten mal gucken, Leute, wir schimpfen können wir immer, aber vielleicht kann man da was draus machen.
Großartig.
Und meine Lieblingspflanze, die ich dann immer erkläre, ist der Kuba-Spinat, der übrigens im Osten relativ selten ist. Eine Art der Gärtnereien, ganz Ostfriesland ist voll, ganz Schleswig-Holstein ist voll. Die Art ist in allen Baumschulen zu finden und auch an vielen Straßen- und Rasenrändern und Parkrändern. Hier im Osten relativ selten, ich muss mir die Stellen einzeln aufschreiben, damit ich die ab März hier sammeln kann. Das ist so eine richtig tolle Gemüse- und Salatpflanze. Jedem, dem ich die erkläre, ist begeistert von Kuba-Spinat.
Mhm. Ja, also gerne.
Oder Tellerkraut.
Ah, okay.
Geht es mit Sicherheit auch in Aachen.
Tellerkraut kenne ich.
Ja, ja, das Rheinland ist ja klimabegünstigt und auch frühjahrs durchaus und winterfeucht auch durchaus. Ja, und diese Art startet eigentlich schon im Oktober, November mit kleinen Blättchen, die man da auch schon ernten kann und startet so ab März richtig durch.
Mhm.
Ab Februar eigentlich schon. Jetzt geht's los.
Die ist auch wunderschön. Also dieses Tellerhafte halt.
Ja, finde ich auch. Diese weiße Blüte auf dem Teller und das weiche Matte. Die Art kann man ja wunderbar kauen. Die kann man ja sogar pur verarbeiten. Die kann man ja so essen.
Toller Tipp. Gibt es denn noch was, was wir zum Beispiel sehr lecker oder sehr schön oder aber auch sehr gefährlich finden im Bereich der Neophyten?
Also eine Art, die hier gerade auch in Ostdeutschland, aber auch in Köln, im Rheinischen Bucht ist ganz häufig, ist eine Art, die halt, das ist der schmalbettige Doppelsame. Das ist so eine gelbe Pflanze, sieht so ein bisschen aus wie Raps. Mhm. Praktisch der Raps der Verkehrsinseln, der Hauptstraßen,
ja,
ist so eine halbkugelige Pflanze, die, sagen wir, wenn sie groß wird, dann wird sie etwas mehr als kniehoch, hat aber oft einen ganz breiten, kugeligen Wuchs, ist auch ein Steppenroller, eine Art aus dem Mittelmeergebiet, die man hier eingeführt hat, auch als Gemüsepflanze. Rucola hat ja diesen typischen Geruch, der so ein bisschen nach Schweinebratensoße riecht. Und das ist ja ein ganz vielfältiges Gewürz, Salate oder als Unterlage für Fleischgerichte. Man kann die Art in Suppen tun, man kann die Art so essen. Also mit geschlitzten Blättern und goldgelben Blüten, die ganz toll süß riechen auch. Das ist eine Pflanze, die riecht nach Honig. Also eine meiner Lieblingspflanzen. Und auch diese Art blüht bis Oktober, bis November. Ich habe die sogar bis Dezember noch gesehen in Blüte. Dann ist sie natürlich nicht mehr so schön frisch. Aber das ist eine Art, die kann man von Juni bis November kann man die ernten.
Ja, und das Faszinierende eben auch im städtischen Kontext, ne?
Ja, genau.
Das ist ja, oft sind da ja viel, viel spannendere Dinge noch unterwegs, als vielleicht an den Äckern, wo viel gespritzt wird.
Also inzwischen ist es so, dass die Städte unsere artenreichen Biotope oder Lebensräume sind. Berlin, ja, von der Fläche her gar nicht so groß, aber Berlin hat fast so viele Arten wie Niedersachsen. Das glaubt man gar nicht. Da sind natürlich viele, viele unbeständige Arten dabei, aber auch die feste Flora, gerade in Städten, wo es immer etwas wärmer ist als im Umland, wo der Frühling eher einzieht, wo die Sommer und die Herbste auch sich etwas länger noch hinziehen, wo es immer noch milder ist, da sind die Neophyten vor allem und da wird man auch am ehesten fündig. Ich glaube, Berlin hat jetzt sogar über 5% aller Pflanzen in Berlin sind Neophyten.
Krass. Gibt es denn
an der Gesamtzahl der Stadt, nein?
Ja. Gibt es denn so Überraschungskandidaten, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
Also dieses Gummikraut ist so eine Art.
Ja,
ne? Das
ja.
ist jetzt nicht eine Art, die man ständig, die sehe ich auch mal ja gar nicht. Ja, das ist also durchaus ein Biophyt, der nicht überall verbreitet ist. Die Art ist im Buch mit drin, weil ich sie so toll finde, weil man darüber ein bisschen was erzählen kann, wie man es darstellt und dann auch mit diesem, das sieht ja aus, dieses wie Gummi. Ja? Also als wenn da die Pflanze Gummi ablässt und sich da, und wenn man reinfasst, ist wirklich klebrig wie so eine angerührte Honig- und Zuckersoße, so klebt die auch. Das ist natürlich eine Art, die freue ich mich immer, wenn ich die sehe. Ja? In Bremen hatten wir die nur ganz kurz auf einer Baumwollkämmerei-Gelände. Da wuchs sie ein paar Jahre, dann war sie wieder weg. Dann habe ich sie mal da gesehen, habe ich sie mal in Hamburg gesehen. Also das ist eine Art, die es jetzt wirklich noch nicht überall gibt, aber auch die Art ist eingebürgert, zumindest im mitteldeutschen deutschen Trockengebiet. Und das ist so eine Art, die mich begeistert. Oder auf Helgoland, der sogenannte Meerfenchel.
Ja.
Das ist so eine Art, die wächst da überall in den Felsen jetzt, sogar auch im Hafen, im Gestein. Die Art kann Meter breit werden und einen halben Meter hoch und macht riesige Flatschen und hat hunderte von Dollen pro Pflanze und die Art riecht nach Minze und nach Zitrone gleichzeitig.
Toll.
Die kommt aus England und die ist mit Vögeln eingewandert. Die hatten die im Gefieder mit Und zwar gibt es sie, glaube ich, erst seit 23, 24 Jahren erst in Deutschland. Zuerst auf Helgoland, auch nur auf Helgoland bisher, weil das ist eine Küstenfelspflanze. Da wir aber in Niedersachsen und in Bremen und sonst auch keine Inseln haben mit Felsen, sondern nur Sandinseln, konnte die Art nur auf Helgoland heimisch werden und hat sich dort massiv verbreitet. Eine ganz tolle Art. Da nehme ich mir ein paar Dollen und die habe ich abends, wenn ich vom Schiff komme, habe ich die noch in der Tasche und schnupper immer mal so ein bisschen dran. Toll. Klebe da so ein bisschen dran. Ganz toll.
Also dein Leben bereichern Neophyten unbedingt, das haben wir bis hierhin verstanden. Du sagst eben noch vielleicht zum Richtung Abschluss schon fast, die Pflanzen der Zukunft. Magst du das noch mal kurz erläutern? Inwiefern sind Neophyten Pflanzen der Zukunft?
Also wenn wir jetzt sagen, Pflanzen der Zukunft, die also wirklich auch eine gewisse Höhe haben, die eine gewisse Breite haben, die ein bisschen was darstellen, die vielleicht auch viele Blätter haben und viele Früchte und viel Sauerstoff machen, würde ich zum Beispiel einen Baum gerne erwähnen, das ist der Götterbaum. Ja, der chinesische Götterbaum, wie gesagt, kommt aus Ostasien, der kann also 40 Meter hoch werden. Das ist also ein Baum, der schon in vielen Gegenden in Deutschland, die sehr, sehr sommerheiß sind und sommertrocken, wie das Oberrheingebiet, wie die Gegend um Berlin oder Cottbus oder Dresden, sehr, sehr häufig geworden ist. In Bremen tut die Art sich noch schwer, in Hamburg auch. Da sieht man sie eigentlich nur an Autobahnmittelstreifen. Aber ich fahre ja sehr, sehr viel Autobahn. Und ich muss sagen, diese Art hat sich an Autobahnen extrem auch ausgebreitet, auch in sommerkühlen Gegenden. Ja, zum Beispiel auch um Hannover herum oder nördlich von Osnabrück. Da sieht man an vielen Stellen Einzelbäume. Woanders ist das durch das ständige Kappen schon richtig. Da geht es 500 Meter lang, nur mit Götterbaum. Das ist so ein Baum, der erstmal sehr schön aussieht, der hübsch blüht, der was darstellt. Die Rinde ist auch sehr optisch sehr schön im Winter, hat so eine raue, graue Rinde mit so weißen Streifen und weißen Punkten. Das sieht sehr dekorativ aus, ist als Zierbaum zu uns gekommen. Und das ist so eine Art, wo ich sage, die Art wird man nie wieder wegkriegen. Oder der Eschenahorn, der hat so ein bläuliches, blau bereifte junge Zweige, die wurde angepflanzt als Winterdepressionspflanze. Also in der Sonne, ja, diese jungen Triebe so hechtblau glühend und glänzend. Und die Art ist ja inzwischen auch überall in bestimmten Gegenden. Der ganze Osten wird überschwemmt vom Eschenahorn. Und der wird irgendwann mal auch, was weiß ich, auch mal auf Helgoland sein.
Und sie ja, sind dann einfach in der Lage, neue Ökosysteme sozusagen zu befördern. Also das ist alles im Wandel
Ja,
irgendwie.
die Samen schwimmen zum Beispiel auch beim
Genau.
drüsigen Springkraut. Die Samen können schwimmen. Ja, das drüsige Springkraut haut die Samen 6 Meter raus. Ja, also da können unsere Springkräuter nicht mithalten. Und dann sind diese Arten im Vorteil. Und es geht wirklich. Die ahnen sie mir auch überall. Also es gibt Flussbegleiter, es gibt Kanalbegleiter, es gibt Straßenbegleiter, es gibt Flussbegleiter, es gibt die Arten der Sandgruben, es ist Nachtkerzen, weil ich bin ein absoluter Nachtkerzenfan. Alle Nachtkerzen kommen aus den USA. Das ist eine Prairiepflanze. Primrose, sagt der Engländer, das ist die schönste Rose. Ja, also wenn man sich auch mal ein bisschen mit den Namen beschäftigt, wo die herkommen, die Premierenrose, also die beste Rose ever. Ja, gar keine Rose, sondern ein Weidenröschengewächs, ja, ein Unagrazie. Und wir haben insgesamt schon fast 80 Arten in Deutschland.
Und die duften so toll und wir essen die und die sind
Ja, da kann man Öle von
wunderbar.
machen. Und ja, die Arten stehen in Gärten. Viele Leute sehen ja die Arten bei sich und sagen: Oh, was ist denn das für schönes Gelbes? Lass ich mal wachsen. Und dann entsteht aus einer Rosette, die sind ja mehr, die sind ja zweijährig, dann hat man 5 oder 6. Viele Leute sagen: Mensch, das sieht ja schön aus, das lasse ich mal. Ja. Also es kann sogar sein, dass Neophyten von außen rankommen und sogar den eigenen Garten bereichern.
Gibt es denn auch wirklich einen Neophyt, der so super giftig ist, dass man sagt, der ist vielleicht gar nicht so gut?
Also die späte Traubenkirsche ist insgesamt giftig, bis auf das Fruchtfleisch sollte man die Art nicht essen. Aber wie gesagt, ich sage immer, alles, was man nicht kennt, isst man nicht. Alles, was man kennt, kann man zu sich nehmen oder nicht. Man muss das Wissen erlernen. Es ist wie beim Pilz. Ich sage immer gerne, Kräuter sammeln ist wie Pilze sammeln. Man muss sich auskennen. Man muss die Finger davon lassen, wenn Zweifel sind. Und wenn Not am Mann ist, esse ich diese späte Traubenkirsche regelmäßig, weil die hat so einen süß-sauren, sehr fruchtigen Geschmack. Das Einzige, was nervt, sind die großen, relativ großen Kerne. Die muss man aber ausspucken. Ja, wie bei der Eibe ist also praktisch nur das Fruchtfleisch essbar. Sonst ist die Pflanze insgesamt giftig. Aber ich kenne keine Pflanze, vielleicht bis auf den Stechapfel und das Bilsenkraut ist aber heimisch, die wirklich so schwer schädigend sind. Gefleckter Schierling ist eine heimische Art. Ja, es gibt so drei, vier Arten, die sind wirklich dann auch tödlich. Aber alle anderen sind also wirklich auch von den Neophyten her. Und man isst ja auch nie die Mengen, dass man sagt, ja, der Efeu zum Beispiel ist auch giftig. Ja, wer isst Unmengen von Efeu? Das ist ein Gift zeigen kann. Meist sind es Pilzvergiftungen und keine Pflanzenvergiftungen. Ich rate zur Lockerheit, ich rate dazu, gelassen zu sein, sein Wissen zu vermehren, und das ist man eigentlich in der Natur sicher.
Das ist ein fast wunderbares Schlussplädoyer. Weil du so irre viel Wissen hast, möchten wir sehr gerne noch mal erfahren, wo man dich finden kann. Also das ist ja unglaublich, das reicht ja gar nicht für ein Interview.
Ja, das höre ich ja öfter. Also ich gebe Exkursionen im Sommer, im Herbst, im Frühling. Flächenexkursionen gebe ich jetzt. Ich interessiere mich für Pilze, ich interessiere mich für Moose. Ich bin jetzt noch nicht der Top-Moos-Experte oder der Super-Pilz-Experte, aber ich kenne 1000 Pilzarten. Wir haben ungefähr 11.000 in Deutschland. Immerhin ein Elftel kenne ich. Ich kenne alle essbaren Pilze. Ich kenne alle häufigen Pilze. Ich kenne viele, viele Flechtenarten schon. Ich glaube, wir haben 3000 Flechtenarten. Davon kenne ich auch schon 500. Ich mache Exkursionen. Ich habe eine Facebook-Seite. Man kann mich buchen. www.jürgenfeder.de. Da kann man sich anmelden. Das kostet einen kleinen Obolus. Und ich mache das in ganz Deutschland. Jetzt von Osten her ist es ein bisschen schwierig, dass ich nach Bayern oder Baden-Württemberg komme, aber ich werde das noch 10 Jahre machen.
Ich freue mich auf jeden Fall auf eine persönliche Begegnung, die ich mir in meinem Terminkalender definitiv vermerkt habe. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass wir nur heute einen Mini-Einblick, aber in eine ganz, ganz spannende Welt der Neophyten erblicken konnten, die uns definitiv die Augen öffnet für ganz viel mehr am Wegesrand als nur Gänseblümchen und Löwenzahn. Und die wirklich erschlagend ist von dieser Vielfalt. Also das ist zumindest, was ich hier bei der Vorbereitung mitgenommen habe und war baff erstaunt, was ich alles noch entdecken kann.
Also ohne Neophyten, ja, würde das Jahr viel eher für mich aufhören. Es würde viel später beginnen. Es ist spannend, auch die Rosetten schon zu sehen. Vieles sind Frühstarter auch, das habe ich noch vergessen. Viel dieses Berufkraut, das kommt sehr, sehr früh im Jahr schon. Und das, der Kugelspinat und viele andere auch. Also es ist auch Gedächtnistraining, es ist Jogging. Ich kenne überhaupt kein Fitnessstudio von innen, kein Sonnenstudio von innen. Ich werde niemals irgendwie ein Gedächtnistraining machen müssen. Das trainiert mich so stark, dass ich da rundherum eine Rundumversorgung habe, geistig, seelisch. Es sind Sachen, die schön sind. Ich komme rum, ich bin Geograf auch. Also ich erschlage damit alles.
Das ist doch eine wunderbare Perspektive. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
Alles klar, bitteschön, Monika.
Hat dir die Folge gefallen? Und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.